Warren Beatty, Visconti, Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Stéphane Audran, Trintignant, Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock. Ja, herzlich willkommen bei 35mm, dem Kino- und Film- und Medien- und Spektakel- und Festivalmagazin hier auf Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. Heute volle Besetzung, 4 Menschen im Sendestudio, darf man ja seit Post-Corona wieder. Genau, volles Haus und viele von euch waren im Kino, haben Filme gesehen, haben Festivals besucht und ich bin gespannt, was wir da heute alles zu hören bekommen. Gibt es einen kleinen Ausblick von irgendjemand, der schon was auf der Pfanne hat, was uns erwartet?
Auf das Kino ja nicht. Ich kann dir aber wie immer im Mai ganz viel zu Cannes erzählen.
Gut, ich habe es doch vermutet. Festivals, sehr gut.
Und ich könnte eventuell vielleicht noch ein bisschen, nein, ich werde ganz sicher was über das Nippon Connection Film Festival in Frankfurt erzählen, das sich diesmal zum 25. Mal jähren wird.
Wow. Und für das du auch das passende T-Shirt heute anhast, auch wenn man es über den Äther nicht sehen kann. Nippon Connection T-Shirt, sehr gut. Artgerecht zur Filmsendung bekleidet.
Ja, gut. Und ein paar Filme können wir vielleicht auch noch besprechen.
Das ist eine sehr gute Idee. Habt ihr da schon ein paar Titel oder wollen wir die erst nachher verraten?
Wir könnten zum Beispiel was über den Dauerbrenner Konklave sagen, der hatten jetzt wir. Ja gerade wieder ganz aktuell ist und in der Harmonie auch wieder läuft. Es läuft der Film Blood and Sinners zum Beispiel. Flow läuft auch immer noch, einer meiner persönlichen Favoriten.
Dann können wir natürlich über die Oslo-Stories reden.
Auf jeden Fall.
Und vielleicht auch noch über Another German Tank Story mal sehen, wie weit wir kommen. Denn zu den Festivals haben wir, glaube ich, einiges zu sagen. Und dann wollen wir ja auch noch ein bisschen Musik spielen.
Gutes Stichwort. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Heute mit einem 80er-Jahre-Mix und zum Einstieg die klassische 80er-Jahre-Band Spandau Ballet mit True. Ja, das war Spandau Ballet mit True. Genau, True. Und die Wahrheit über die kommenden Filmfestivals, die werden wir hoffentlich jetzt, True Believers, von euch beiden hören. Vielleicht fangen wir mit dir an, liebe Angelique. Cannes, das größte, schönste und arroganteste Filmfestival der Welt, startet bald wieder.
Nächsten Dienstag.
Du wirst hingehen, wie jedes Jahr.
Auf jeden Fall.
Was erwartet uns denn?
Also, ich kann euch nur die halbe Wahrheit erzählen. Ich habe mich nämlich bisher einigermaßen ausführlich tatsächlich erst mit dem Wettbewerbsprogramm beschäftigt. Neben dem Wettbewerbsprogramm gibt es aber auch noch diverse Filme, die außer Konkurrenz laufen. Es gibt Séance Speciale, es gibt Midnight Screenings und das nur im offiziellen Programm. Dann gibt es natürlich auch noch die Nebenreihe En Sortant Regard und die zwei unabhängigen Reihen Semaine de la Critique, die Nachwuchsfilmemacherinnen gewidmet ist und die Quinzaine des Cinéastes, wie sie seit einiger Zeit heißt, um das genderneutral zu machen. Damit habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt. Ich kann also ein bisschen was zum Wettbewerbsprogramm erzählen, was ich persönlich ziemlich spannend finde und schon gar nicht weiß, wie ich mich da irgendwie teilen soll, um alles zu sehen, was ich gerne sehen würde. Der Eröffnungsfilm ist spannenderweise ein Erstlingswerk von einer Regisseurin Amélie Bonin, einer Französin, von der ich noch nie irgendwas gehört habe. Wahrscheinlich, weil es ihr erster Spielfilm ist, den sie gemacht hat. Ich finde ich schon mal sehr interessant. Der läuft allerdings tatsächlich außer Konkurrenz. Dann läuft wieder ein Film von Wes Anderson im Wettbewerb. Mal wieder. Der ist so der einzige Film, den ich gefunden habe im Wettbewerbsprogramm, wo halt mal ein paar bekanntere Namen auch bei den Darstellern dabei sind. Also auch so international bekanntere Namen, so Benicio del Toro, Willem Dafoe, Steve Park. Die Namen hat man dann doch schon eher mal gehört. Ansonsten sind in diesem Jahr keine so riesigen Namen drin. Den Wes Anderson werde ich mir allerdings wahrscheinlich nicht anschauen, da ich persönlich nicht so der riesen Wes Anderson-Fan bin.
Der kommt sowieso ab dem 29.05. regulär im Kino und da
auch
kann man ihn
da
dann nachgucken.
Werde ich ihn ignorieren. Worauf ich mich halt extrem freue, beziehungsweise worauf ich sehr gespannt finde, ist der neue Film von Julia Ducournau, deren Karriere in Anführungszeichen ich ja live in Cannes mitverfolgen durfte. Ihr erstes Auftreten mit Raw oder Graf, wie der französische Titel lautet, in der Semaine de la Critique, also eben jener Nachwuchsfilmemacherreihe, wo sie halt eben ihr Erstlingswerk vorgestellt hat, der mich damals schon total geflasht hat und wo ich total begeistert rausgekommen bin. Ihr zweiter Auftritt war dann ja gleich Titan im Wettbewerb, mit dem sie dann sofort die Goldene Palme gewonnen hat. Und jetzt hat sie halt wieder einen Film, der im Wettbewerb laufen wird, was mich natürlich, worauf ich sehr gespannt bin. Der Film heißt Alpha. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so viel, worum er handelt. Es geht, glaube ich, um eine junge Frau, die Alpha heißt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf. Insgesamt muss ich natürlich auch sagen, es sind in diesem Jahr tatsächlich ganze 8 Frauen im Wettbewerb vertreten, was für das Festival schon extrem viel ist. Meistens waren es eher so 3 oder 4. Es gibt relativ viele nicht so bekannte Namen. Und es gibt eben neben Wes Anderson an so alten Hasen, die schon viele, viele, viele Auftritte im Wettbewerb in Cannes hatten, eigentlich nur die Dardenne-Brüder, die wieder mal mit einem Film vertreten sind. Und so ein paar Leute, die schon so 1-2 Mal in Cannes vertreten waren. Nicht zwingend im Wettbewerb, sondern eben in einer der anderen Reihen. Spannend finde ich auf jeden Fall den Film von Dominique Moll, also Dominique Moll als Regisseur, der mir bisher von dem, was ich gesehen habe, gut gefallen hat. Ach ja, genau, und einer von den alten Hasen, der auch immer vertreten ist, ist natürlich auch Jafar Panahi, der iranische Filmregisseur, der im Iran seit vielen, vielen Jahren unter Hausarrest steht und es trotzdem immer wieder schafft, an der Zensur vorbei Filme zu drehen und diese aus dem Land rauszuschmuggeln, der zwischendurch dafür auch immer mal wieder festgenommen und ins Gefängnis gesteckt wird. Mit Repressalien, unter Repressalien leidet und der sich einfach nicht unterkriegen lässt und tatsächlich im Iran noch iranische Filme dreht und nicht wie einige seiner Kollegen, die dann ins Ausland gehen und in Frankreich oder Spanien Filme drehen. Panahi ist natürlich auch ein ganz alter Bekannter, der schon zahlreiche Preise in Berlin und in Cannes abgesahnt hat.
Du sagtest, Dominique Moll, ist das nicht der Regisseur von Ari, un ami qui vous veut du bien.
Ja.
Der macht ja super Lemming. Spannende Filme.
Lemming auch, der mir persönlich extrem gut gefallen hat damals. Ja, der macht super spannende Filme, deswegen bin ich auch super gespannt auf seinen neuen Film, Dossier 137, der jetzt eben im Wettbewerb lebt. Dann bin ich auch sehr gespannt auf Eagles of the Republic von Tariq Saleh. Tariq Saleh ist vermutlich ein Name, der noch nicht so weit bekannt ist. Mir hatte damals die Kairo-Verschwörung in Cannes sehr gut gefallen. Der lief dort auch im Wettbewerb und war in dem Jahr, als er lief, dort tatsächlich einer meiner Favoriten von allen Filmen, die ich gesehen hatte. Joachim Trier hat wieder einen Film im Wettbewerb. Sergej Losnitsa, ein Filmmacher aus der Ukraine, dessen Film allerdings von diversen Ländern produziert wurde, wahrscheinlich, weil er sonst das Geld nicht zusammenbekommen hätte. Der hat sich eigentlich einen Namen gemacht durch verschiedene Dokumentarfilme, hat aber eben auch schon ein paar Spielfilme gedreht. Ich selber habe tatsächlich von ihm noch nichts gesehen, aber könnte auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend werden. Dann gibt es eine junge japanische Regisseurin, die vertreten ist, deren Film Plan 75 2022 im Certain Regard lief, der leider nie in Freiburg gelaufen ist, was ich sehr bedauere. Ich hätte den extrem gern gesehen, in Cannes habe ich ihn verpasst. Ich konnte ihn bis heute nicht sehen, weil er, wie gesagt, hier in Freiburg in keinem Kino zu sehen war. Fand ich von der Geschichte her spannend, weil dieser Plan 75 davon handelt, dass in einer immer älter werdenden Gesellschaft alle Leute mehr oder weniger freiwillig mit 75 dann halt bitte mal ihr Leben beenden sollen. Fand ich einfach so vom Setting her super spannend. Und diese junge japanische Regisseurin hat jetzt auch wieder einen neuen Film im Wettbewerb, was nach dem ersten Film sicherlich auch sehr sehenswert wird. Dann gibt es einen neuen Film von Richard Linklater, den ich persönlich ja ein wenig überbewertet finde, der aber mit Boyhood ja eben so einen sehr preisträchtigen Film gedreht hatte. einen neuen Film von Kelly Reichardt, deren Film First Cow auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend war. Ihren Film Wendy und Lucy habe ich selber leider nie gesehen. Ja, und ansonsten noch so ein paar kleinere, andere Regisseure, die man wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Interessant vielleicht, es gibt einen deutschen Beitrag im Wettbewerb von einer Regisseurin namens Mascha Schilinski, deren Namen ich tatsächlich noch nie gehört habe, die den Film Die Tochter gedreht hat. Ich weiß nicht, kennt einer von euch den? Damit war er wohl in der Perspektive Deutsches Kino 2017 auf der Berlinale vertreten.
Oh, das ist ja schon ein paar Jahre her, kann ich ehrlich gesagt mich nicht dran erinnern.
Aber endlich mal wieder nach langer Zeit offenbar ein deutscher Film im Wettbewerb. Ich glaube, zuletzt war das tatsächlich Maren Ade mit Toni Erdmann, genau. Bin nicht sicher, aber ich glaube, danach war kein deutscher Film mehr im Wettbewerb. Ja, wieder viele, viele, viele Filme, von denen ich am Ende sicherlich nicht alle zu sehen bekomme, die ich gerne sehen würde. Ich werde mir auf jeden Fall ganz oben auf die Liste eben den Film von Julia Dukono schreiben und von der japanischen Regisseurin, die sich Hayakawa Shi nennt. Ich hoffe, das ist halbwegs korrekt ausgesprochen. Genau, das sind so meine zwei Must-Sees und den Rest, da werde ich mich mal so durchs Festival tragen lassen.
Dann freue ich mich schon sehr drauf, wenn du in der übernächsten Sendung erzählst, was du alles gesehen hast, beziehungsweise bei Zeiten, wenn die Filme ins Kino kommen, das Ganze bei uns in die Sendung trägst.
Auf jeden Fall.
Passend zum Cannes-typischen Sommerfeeling würde ich jetzt ein bisschen Musik empfehlen, und zwar von Blondie, The Tide is High.
Liegt bereit.
Okay, wir haben leider gerade ein kleines technisches Problem. Wir wollten euch zur Einstimmung den Jingle spielen des Filmfestivals, der Nippon Connection. Das hat leider aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt, aber ich denke, Svenja wird uns jetzt trotzdem erzählen, was sie uns erzählen möchte.
Es läuft nur da.
Keine Ahnung, ob man jetzt was davon gehört hat. Wäre ja schön gewesen. Genau, ich wollte das Nippon Connection Film Festival reden, das ab dem 27. Mai in Frankfurt läuft. Zum 25. Mal, finde ich super spannend, hat sich aus einer Studenteninitiative entwickelt und ist jetzt schon seit Jahren das größte Japan-Filmfestival in Europa. Also wirklich sehr spannend und bietet wie jedes Jahr außer Filmen auch zahlreiche Vorträge und sonstige Veranstaltungen von Tanz über Karaoke bis zur japanischen Teezeremonie. Und natürlich Filme satt. Jürgen, du warst auch schon ein paar Mal da.
In der Tat.
Was hat dir denn immer am besten gefallen?
In der Regel die Retro häufig. Die ist diesmal den 90er Jahren gewidmet und allerdings läuft auch eine Sache außerhalb, und zwar am Mittwoch, den 28. Mai um 18 Uhr im Deutschen Filmmuseum läuft ein Stummfilm von Kenji Misoguchi, und zwar erklärend begleitet von einem Banshee. Und das ist etwas, was man relativ selten zu sehen bekommt oder auch zu hören bekommt, also dass ein Sprecher eben dann den Film erklärt, der ja praktisch keine Zwischentitel hat.
Ja, stimmt. Das ist eine sehr spannende Eigenschaft des japanischen Kinos, also, dass es da eben immer noch Vorstellungen, Stummfilme nicht nur mit Musik, sondern auch mit einem Kinoerzähler gibt, der die Titel spricht und die Handlung so ein bisschen erläutert.
Ja, und auch vor allen Dingen auch den geschichtlichen Hintergrund. Also er ist mehr als er ordnet das geschichtlich auch ein. Das ist sehr interessant, und das Ganze wird auch musikalisch begleitet, und zwar von Günter Buchwald aus Freiburg.
Das ist bestimmt eine spannende Veranstaltung. Natürlich gibt es noch ich schätze mal, 99 andere Filme.
Mindestens.
Vom Kurzfilm über den Dokumentarfilm bis hin zum Langfilm und wieder bunt gemischt aus allen Genres. Mainstream-Kino auf der großen Leinwand und Independent-Kino. Es gibt dieses Jahr einen Talk zur Geschichte des Festivals. In 25 Jahren wird sich da bestimmt einiges angesammelt haben, was man erzählen kann. Es gibt aber natürlich an den Spielorten, wie du schon sagtest, im Filmmuseum und vor allem in der Naxos-Halle
und
im Musonturm und in kleineren Kinos in Frankfurt, dem Malseen-Kino zum Beispiel, wieder ein buntes und spannendes Programm mit 67 Premieren von Filmen.
Also man kriegt eben einen sehr schönen Überblick über das japanische Kino des Vorjahres, also in der Regel 2024 jetzt. Es sind auch einige Filme, ich glaube 4 sogar von Kiyoshi Kurosawa dabei, 2 eben aus den 90ern in der Retro und 2 meistens neue, mindestens ein neuer.
Genau, es gibt einige Konzerte vom Musikerinnen-Duo Charan Porantan oder von der Girl-Rock-Band Real. Auch ein Jazz-Ensemble wird zu hören sein, das Coco-Trio. Und wie gesagt, Karaoke und Kino und Kino und Kino vom 27. Mai bis zum 1. Juni. Viele spannende Entdeckungen
gibt
in Frankfurt.
Gibt es denn dafür normale Zuschauer auch die Möglichkeit, sich die Filme anzuschauen, Svenja? Ja. Wenn jetzt jemand spontan Lust bekommen hat, am 27. Mai nach Frankfurt zu fahren.
Also ich hole mir die Karten immer vor Ort und bin in einem praktisch alles reingekommen.
Also das heißt, man kann einfach Karten kaufen?
Man kann Karten kaufen. Das ist noch nicht digital, wie heißt das? Analog. Man kann ganz analog Karten kaufen.
Es gibt auch Karten online im Vorverkauf. Aber es gibt noch den guten alten Kartenschalter, wo man die Karten im Voraus kaufen kann oder direkt vor der Veranstaltung.
Ja, sehr schön. Also
und man kommt auch in der Regel in Sachen rein, die seit 3 Wochen ausverkauft sind. Das geht manchmal. Also mal einfach nur hartnäckig sein.
Ja, wenn jetzt alle hartnäckig sind, wird es dann vielleicht auch wieder schwierig. Aber ja, wenn ihr
mehr verrate ich ja auch nicht.
Spezielle Wünsche habt, könnt ihr das gerne ausprobieren. Ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auch einmal da gewesen vor vielen, vielen Jahren und fand es sehr schade, dass man die Filme zum Teil wirklich nur dort zu sehen bekommt. Viele von den Filmen laufen nie in irgendwelchen deutschen Kinos. Wenn man Glück hat, laufen sie vielleicht mal in irgendeinem Studentenkino oder in irgendeinem kommunalen Kino, sehr vereinzelt. Aber bei vielen Filmen ist es so, dass man jetzt wirklich nur in Frankfurt die Gelegenheit hat, diese Filme zu sehen.
Ja, den einen oder anderen Genrefilm kriegt man möglicherweise auf digitalem Datenträger. Bei den einschlägigen Arthouse-Filmkunst-Genre-Labels. Und der eine oder andere schafft es dann auch mal spät nachts irgendwo ins TV oder auf irgendwelche Streaming-Plattformen. Wenn uns sowas über den Weg läuft, werden wir natürlich berichten. Und ansonsten freue ich mich drauf, in der nächsten Sendung ausführlich vom Festival sprechen zu können.
Ja, sehr schön. Dann freuen wir uns jetzt auch alle auf die japanischen Filme. Und mit welcher Musik geht's jetzt weiter?
Och, jetzt machen wir doch mal
Sunshine Reggae
mit dem Sunshine Reggae. Genau, dann bleiben wir nämlich so ein bisschen bei dem Sommerfeeling, das wir gerade schon gehört haben.
Erfahrungsgemäß ist es in Frankfurt zum Nippon Connection auch immer sehr warm und sonnig.
Ja, das waren die 80er. Zurück ins Kino. Was läuft denn so, über das ihr uns berichten möchtet?
Ja, ich habe eigentlich nur zwei kurze Hinweise. Der Film Konklave habe ich ja eben schon erwähnt. Der läuft ja schon ein bisschen länger im Kino, ist aber natürlich gerade jetzt ganz aktuell. Heute haben sich die Kardinäle wohl zurückgezogen in Rom, tatsächlich im realen Leben, nicht im Kino.
Heute heißt Mittwoch, nicht die Wiederholung am Donnerstag.
Genau, heute Mittwoch. Um den neuen Papst zu wählen und alle sind ganz gespannt.
Und es gibt Donnerstag, den 8.5., den Film mit einem Filmgespräch mit Christian Würz, Weihbischof der Erzdiözese Freiburg und einem Lehrer für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät, Christoph Koller. Die werden vielleicht noch mal genauer über die Realitätsnähe dieses Films reden wollen.
Ja, können. Genau, das war nämlich der Punkt, weswegen ich auf diesen Termin hinweisen konnte. Kannst du uns noch sagen, um welche Uhrzeit der Film läuft, Svenja, am Donnerstag?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist am Donnerstag um 19.30 Uhr.
Um 19.30 Uhr in der Harmonie.
Der 8. Mai, 19.30 Uhr in der Harmonie, genau. Und es gibt noch einen weiteren Papstfilm, Wim Wenders hatte ja 2018 einen Film über Franziskus vorgelegt und der läuft nochmal am Sonntag, den 11. Mai um 13.10 Uhr, ebenfalls in der Harmonie.
Und Martin Scorsese droht ja damit auch einen Film über den Papst zu planen.
Der aber noch nicht im Kino läuft, deswegen hier erstmal noch keine Terminhinweise.
Kinder, Papstfilme und dann noch eine Veranstaltung mit einem Weihbischof bewerben und das auf Radio Dreieckland.
Sollen wir jetzt doch über den Vampirfilm reden?
Reden wir über Vampire.
Ja, nein. Also ich finde es ganz okay, glaube ich, wenn man das Ganze mal so ein bisschen auch eingeordnet bekommt, diesen Film. Und davon abgesehen hat mir Konklave extrem gut gefallen und ich finde, man kann sich den durchaus auch nochmal anschauen. Genau, aber gehen wir gleich weiter, um das Ganze nicht zu religiös werden zu lassen, zu den Vampiren, über die Svenja ja in der letzten Sendung auch schon etwas ausführlicher geredet hatte. Aber der Film Blood and Sinners läuft auch weiterhin im Kino und ist so ein, ja, wie will man das nennen, ein Südstaaten- ehemals Sklaven-Vampirfilm, der eigentlich zu fast 100% mit schwarzen Darstellern besetzt ist.
Weitestgehend. Bis auf den Besitzer dieser Scheune und die drei, die da von außerhalb kommen. Und es sind auch ein paar Indigene dabei. Und für mich ist es eigentlich eher ein Musikfilm mit Vampirelementen.
Okay, hatte ich jetzt nicht so gesehen.
Oh, besonders in der Mitte diese zentrale Szene, wo der Musiker anfängt zu spielen und dann Gegenwart und Zukunft und Vergangenheit verschmelzen. Von den afrikanischen Trommelrhythmen über den Blues bis hin zum Rap unserer Tage alles durcheinander wirbelt und die Magie der Musik beschworen wird. Also das war für mich die zentrale und beeindruckendste Szene dieses ganzen Films.
Die Magie der Musik, die aber auch sehr gefährlich ist.
In der Tat, nicht umsonst kommen irgendwann die Vampire ins Spiel.
Genau, es ist ein nicht ganz unblutiges Spektakel, aber wer sowas mag, kann sich den Film auf jeden Fall gut anschauen. Er läuft weiterhin immer noch um 20.30 Uhr und zwar für mich erfreulicherweise ausschließlich in der englischsprachigen Originalfassung, täglich um 20.30 Uhr in der Harmonie.
Bemerkenswert finde ich, wenn wir es doch gerade von Religion hatten, der Originaltitel ist nur Sinners. Blood and Sinners ist der deutsche Verleihtitel. Ihr werdet ihn finden.
Genau, das waren meine kurzen Hinweise und jetzt haben wir noch ein bisschen Musik, bevor wir zu Filmen kommen, über die wir noch nicht so
aber
viel gesprochen
nicht
haben.
Aber wieder eine Liebesschnulze, Alex.
Nee, das ist kein Liebessong, keine Sorge. Pill, this is not a love song. Ja, das war Pill mit This is not a love song. Das hat man gehört. Rotzig, da war noch ein bisschen Punk der 70er zu spüren in dem Track, würde ich sagen. Genau, und warum war es kein Liebesfilm? Weil wir auch jetzt über Nicht-Liebesfilme im Kino sprechen.
Eigentlich wollte ich gerne über Filme reden, in denen es hauptsächlich um Liebe geht und um Sexualität.
Dann los.
Überhaupt. Und eigentlich geht es auch ganz viel um Oslo. Mhm. Wenig überraschend, es handelt sich um die Trilogie Oslo Stories. In die deutschen Kinos kommen die Filme in der Reihenfolge Liebe, Träume, Sehnsucht. Ich habe jetzt neulich nachgelesen, dass die eigentliche intendierte Reihenfolge andersrum ist. Also der letzte Film Sehnsucht, der erst Ende Mai anläuft, wäre wohl eigentlich der, den man zuerst hätte sehen sollen. Aber ich denke, es funktioniert auch so. Ich habe zuerst den Film Träume gesehen, der dieses Jahr auf der Berlinale den Goldenen Bären gekriegt hat und erzählt, wie eine Teenagerin aufschreibt, wie sie sich in ihre Lehrerin verliebt und diesen Ausschrieb ihrer Großmutter, die selber Literatin ist, zu lesen gibt. Und die Großmutter und die Mutter denken dann drüber nach, was sie da geschrieben hat, was davon wahr ist und wie das ihre eigene Lebenswelt widerspiegelt oder was sich in ihrem Leben verändert hat seitdem. Eine ganz, ganz tolle Reflexion über das Thema Liebe und Realität und Traum und Wunsch und Wirklichkeit. Und es wird nie so wirklich klar, was eigentlich passiert ist. Mich hat das Ganze sehr fasziniert. Angelique, du warst nicht so begeistert.
Ich fand ihn, du hast das eigentlich auf den anderen Film bezogen, aber ich fand den Begriff ganz passend, so ein wenig sperrig. Und halt tatsächlich sehr, er ist stellenweise einfach sehr monologisierend, weil im Prinzip die Hauptfigur so ihre eigenen literarischen Ergüsse rezitiert schon fast und sehr lange, sehr abgeklärt, auch über sich selber, über ihr eigenes Empfinden, über ihr eigenes Liebesleben spricht. Und ich fand das teilweise so ein bisschen anstrengend, muss
lustig.
Ich sagen.
Also ich hatte eine ganz andere Empfindung. Also es geht ja in dem ganzen Film um den Text dieser jungen Frau. Mhm. Und dadurch, dass der im Off vorgelesen wird, stückweise, auch nach und nach enthüllt wird, was sie überhaupt so schreibt und das mit Bildern aufgefüllt wird, manchmal konterkariert wird, und auch immer wieder unterbrochen durch die Reflexionsebene, fand ich das ungeheuer spannend. Aber dir hat der andere Film besser gefallen, den du zuerst gesehen hast und den ich jetzt erst nachgeholt habe.
Ja, was Liebe? Heißt besser gefallen? Den fand ich am Anfang halt tatsächlich auch so ein bisschen sperrig, aber ich fand, der hat sich besser entwickelt. Also den fand ich gegen Ende, fand ich den richtig interessant. Und da habe ich halt vielleicht bei dem anderen Film auch so ein bisschen drauf gewartet, dass der auch noch so eine Entwicklung durchmacht, dass sich da was bewegt, dass da was passiert, dass sich in der Erzählweise vielleicht ein bisschen was ändert und das ist bei Träume halt einfach nicht passiert. Bei Liebe aber nach meinem Empfinden durchaus.
Ah, okay. Also ich habe auch in Träume sehr viele Perspektivwechsel gesehen und fand halt auch diese Spiegelung dieser Geschichte in der Wahrnehmung der anderen sehr spannend. Also gerade gegen Ende kommt ja diese Szene, wo die Mutter mit der Lehrerin, also dem Objekt der Begierde der Tochter, spricht und diese Lehrerin dann nochmal eine komplett andere Wahrnehmung der ganzen Geschichte ins Spiel bringt und so. Und das, wie gesagt, ich fand es spannend. Bei Liebe ist es keine einzelne Geschichte, die erzählt wird. Die Hauptpersonen in Liebe sind eine Ärztin und ein Krankenpfleger, die bei einer spätabendlichen Fährfahrt gemeinsam mal privat ins Gespräch kommen, obwohl sie sich schon aus dem beruflichen Kontext lange kennen und vertrauen. Und die dann über ihre unterschiedlichen Wege an Beziehungen ranzugehen, kurz ins Gespräch kommen und aus dieser Reflexion raus entwickeln sich dann die beiden Geschichten unabhängig voneinander weiter. Würdest du das auch so?
Ja, durchaus.
Okay.
Wobei sich die Wege der beiden halt auch immer wieder kreuzen und
natürlich,
sie sich auch immer wieder austauschen.
Natürlich, sie arbeiten ja weiterhin zusammen, aber ihre Liebesgeschichten kreuzen sich in dem Sinne nicht. Und ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil, Sehnsucht, wo es um zwei Dachdecker geht, die eigentlich straight sind, aber dann doch mit Homosexualität auf die eine oder andere Weise in Berührung kommen. Auch das verspricht eine interessante Reflexion zu sein. Was ich interessant finde, Dag Johan Hågerud ist ein erklärt queerer Filmemacher, der in seiner Trilogie immer wieder auch queere Themen aufbringt, aber nie so, dass sie kontrastiert sind zu, was weiß ich, normal, nicht normal, queer, cis, sondern es ist total gleichberechtigt, alles nebeneinander, alles eine Option des Lebens, und ich fand das eine sehr spannende Herangehensweise und bin, wie gesagt, auch sehr gespannt auf den dritten Teil.
Der läuft allerdings erst Ende des Monats an, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, am 29. Also Mai.
Aktuell kann man vor allem Träume noch sehen. Der läuft noch ziemlich häufig, täglich im Kandelhof. Und es gibt sogar die Lehrerin, in die sich die junge Frau verliebt, ist zwar ihre Französischlehrerin, aber sie hat einen Hang zum Stricken und hat vorher eine textilkünstlerische Ausbildung gemacht. Und das ist wahrscheinlich der Anlass dafür, warum ausgerechnet dieser Film Oslo Stories Träume auch als Stricken im Kinofilm läuft am Donnerstag, den 8. Mai um 17.45 Uhr im Kandelhof mit gedimmtem Licht, damit man beim Film stricken kann. Der Film, der zuerst bei uns lief, Liebe, der ist nicht mehr so häufig zu sehen. Der kommt Montag, den 12. und Mittwoch, den 14. Mai jeweils nochmal im Friedrichsbau. Und der dritte Teil, Sehnsucht, läuft ich dachte auch, es wäre der 29. Ich werde es gegebenenfalls 22. Mai. Also man muss nicht mehr so lange drauf warten. Genau. Aber ich sehe schon, Alex zappelt ganz unruhig hin und her. Ich glaube, wir müssen mit den aktuellen Filmen aufhören. Ich kann nicht mehr erzählen, wie toll die Fotodoku Ernest Cole ist, Lost and Found, über einen südafrikanischen Fotokünstler, der in New York im Exil lebte und starb. Und ich werde jetzt auch nicht mehr erwähnen können, dass Another German Tank Story ein Film ist, den man sehen kann, aber nicht sehen muss. Wir kommen jetzt direkt zu den Nachrufen.
Das ist eine reizende Idee. Vielen Dank, Svenja. Ja, nein, das aktuelle Kino ist ja auch wichtig und wir wollen ja auch wissen, was es im Moment so zu sehen gibt und ob es sich lohnt oder nicht. Nichtsdestotrotz, die letzten Minuten, ein kleiner Rückblick und ein Eintauchen in die Filmgeschichte ist ja auch immer schön, nicht wahr, Jürgen?
Ja, warum nicht?
Lass mich mal einsteigen mit der frühesten der Leichen, die ich gefunden habe. Der ist gestorben irgendwann vor dem 8. April, also kurz nach unserer letzten Sendung, offenbar durch Suizid, sehr bedauerlich, einem Mensch mit einer wahnsinnigen Filmografie, der hat rund 80 Filme gedreht. Man kennt ihn aber nicht, weil es immer nur Nebenrollen waren. Nicky Catt, ein Amerikaner, in Acapulco geboren, dann in Kalifornien gestorben, der gleich am Anfang eine seiner ersten kleinen Nebenrollen als Jugendlicher hatte er eine Schlägerei gedreht im Film und hat das so gut gemacht, dass er dann aufgrund dessen und wahrscheinlich auch aufgrund seiner physischen Erscheinung immer als Schurke oder als einschüchternder Schlägertyp besetzt wurde. Das aber in eben wahnsinnig vielen Filmen und auch von ganz großen, also von Richard Linklater, von Steven Soderbergh, einem der Lieblinge des Arthouse-Kinos, Christopher Nolan hat ihn für Insomnia verwendet oder auch eingesetzt oder auch im Dark Knight, also in dem Batman-Film. In Sin City hat er mitgespielt, in Planet Terror und auch in Gremlins, Kleine Monster, 84 war er dabei. Wahnsinnig viele Rollen. Und jetzt leider von uns gegangen. Und er muss ein ganz lieber, netter Kerl gewesen sein. Hat seine kranke Mutter jahrelang gepflegt und war wahrscheinlich gar nicht so ein fieser Schurke wie auf der Leinwand. Aber so ist das ja beim Schauspielen. Ebenfalls gestorben, ein paar Tage darauf, nämlich am 10. ist Ted Kotcheff, bulgarischer Herkunft, aber kanadischer Filmregisseur, der bekannt wurde mit Rambo, mit Sylvester Stallone. Aber auch da interessant, dass er nämlich eigentlich ganz viel Arthouse-Filme gemacht hat. Er hat den Goldenen Bären gewonnen auf der Berlinale 1974 mit Daddy will hoch hinaus. Ich habe den Titel noch nie gehört. Er hat mit Gregory Peck Begrab die Wölfe in der Schlucht gedreht, 74. Also wirklich eigentlich ein Arthouse-Regisseur, der dann aber eben mit Rambo in einer ganz anderen Ecke landet. Das war Ted Kotcheff, gestorben am 10. April. Jürgen, willst du übernehmen?
Ja, ich hätte noch Christiane Mückenberger. Den Namen habe ich heute zum ersten Mal gehört. Und zwar war sie eine Filmwissenschaftlerin in der DDR. Und das Interessante an ihr ist, 1965 erhielt sie 10-jähriges Berufsverbot im Zusammenhang mit den Filmen des 11. Plenums, also die etwa ein Dutzend Filme, die damals in den Tresor wanderten. Und sie hatte eine Professur und wurde da gekündigt und dann Berufsverbot für 10 Jahre. Und sie ist, war wohl federführend mit beteiligt an der Gründung des Filmmuseums in Potsdam. Die Schauspielerin, die britische Schauspielerin Jean Marsh ist gestorben. Wir kennen sie durch diverse Nebenrollen, vor allen Dingen durch Alfred Hitchcocks Frenzy 1972. Da war sie die Sekretärin des Mordopfers der Heiratsvermittlerin.
Aber man kennt sie auch aus dem Fernsehen. Sie war maßgeblich, also hatte eine wichtige Rolle in Upstairs, Downstairs, also House am Eaton Place ist die deutsche. Und da hat sie das Hausmädchen Rose gespielt. Deswegen ist das Gesicht, denke ich, vielen von uns Fernsehverrückten aus dieser Zeit ja, möglicherweise noch bekannt.
Auch die Waltons oder Simon Templer, also viel britisches BBC-Fernsehschaffen, genau.
Gestorben ist auch die polnische Schauspielerin Jadwiga Jankowska-Sieslak. Die hat in Polen mit allen gedreht, die Namen haben, also von Andrzej Wajda über Kazimierz Kutz, auch mit Ungarn, Karolin Mack war ihre bekannteste Rolle in einem Film von ihm von 1982, also ein Gesicht, was man kennt, aber der Name ist auch schwierig.
Und sie hat dann den Darstellerpreis in Cannes gewonnen, also die Palme ja. Als Schauspielerin für Der andere Blick, eben 82.
Dann sind zwei österreichische Schauspielerinnen gestorben, die man so aus Papas Kino aus den 50er Jahren oder Opas Kino aus den 50er Jahren kennt, Johanna Matz und Waltraud Haas. Ich glaube, das sollte auch genügen, um zu erwähnen. Dann ist gestorben Eva Ponto, habe ja auch den Namen auch heute zum ersten Mal gehört. Ich habe erwähnt aus zwei Gründen. Sie war Filmeditorin und sie war die Tochter oder eine Tochter von Erich Ponto, also der aus dem auf der Feuerzangenbowle, beim einen Loch kommt die Luft rein und beim anderen, das kriegen wir später. Und das war der eine Grund. Und der zweite ist, sie hat das Alter von 107 Jahren erreicht. Und das finde ich auch absolut bemerkenswert. Und die Fernsehschauspielerin Priscilla Pointer ist auch verstorben, und zwar auch mit 100 Jahren. Oder 101, bin ich ganz sicher, so um den Dreh. Das war das an sich, was ich erwähnt hatte. Hast du noch jemanden?
Ich hatte noch Cora Sue Collins, die fand ich einfach interessant von der Biografie, ist verstorben am 27. April. Fast 198, 99 Jahre alt geworden, war eine ganz bekannte amerikanische Hollywood-Kinderdarstellerin, die dann aber später eben nicht mehr groß im Geschäft, aber hat gespielt an der Seite von Bette Davis, von James Cagney, von Ginger Rogers, William Powell und so weiter in vielen Historiendramen, Königin Christine.
Ich glaube, der letzte Film ist von 1945, um das mal einzuordnen.
Genau, Anna Karenina nach Tolstois Roman. Einige wirklich große Dinger. Schatzinsel-Verfilmung aus den 30ern. Tom Sawyer, genau, also das ist das Drama vieler Kinderschauspieler, ne? Die wahnsinnigen Erfolg haben als Kinder und dann irgendwie ab jugendlich nicht mehr gecastet werden, aber damals eine wirklich großer Name, Cora Sue Collins, wie gesagt, jetzt vor einer Woche von uns gegangen.
Liebe Leute, ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen.
Wir kommen zum Ende, es ist ja auch Nachrufe, sind ja auch irgendwie immer so eine Art Ende. Ein bisschen Musik und wir verabschieden uns schon mal vorab, würde ich sagen. Das war die 35mm Sendung Nummer 233 vom Mai 2025. Hier im Studio waren die Svenja, die Angelique, der Jürgen.
Und der Alex Quasselt.
So ist das. Und jetzt hören wir noch ein bisschen 80er Jahre Mucke von den Flying Pickets. Only You. Ba-da-da-da, ba-da-da-da, ba-da-da-da. Ba-da-da-da, 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 ba-da-da-da. Looking from a window above, it's like a story of a dream. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further.